Liebe Zuhörer unseres Radios, das apostolische Schreiben, die Freude des Evangeliums von Papst Franziskus hat 5 Kapitel. Beim ersten geht es um die Freude des Evangeliums und ganz besonders auch um die Mission. Er legt uns diese in einer Eindringlichkeit ans Herz, wie ich das in keinem anderen Schreiben des Lehramts je vernommen habe. Und in der gleichen Intensität geht es dann weiter im zweiten Kapitel, nämlich um die Krise des gemeinschaftlichen Engagements. Und er hat schon recht, dass er die Hand auf diese Wunde legt, die Finger, indem er darlegt, dass wir uns eigentlich an die ungleiche Verteilung der Güter dieser Erde schon so gewöhnt haben, dass uns das kaum mehr etwas ausmacht. Wenn in der Börse es 2 Punkte nach unten geht, macht das Schlagzeilen. Aber es erregt kein Aufsehen mehr, schreibt er, wenn ein alter Mann, der gezwungen ist, auf der Straße zu leben, erfriert. Es ist nicht zu tolerieren, dass Nahrungsmittel weggeworfen werden. Allein in Österreich, habe ich kürzlich mal gelesen, ist es so viel an jedem Tag, dass die ganze Stadt Innsbruck davon ernährt werden könnte, während es gleichzeitig Hunger gibt. Das ist soziale Ungleichheit. Alles spielt sich nach den Kriterien der Konkurrenzfähigkeit und Gesetzmäßigkeiten des Stärkeren ab und der Mächtigere macht den Schwächeren zunichte. Große Massen der Bevölkerung sind vom Reichtum ausgeschlossen und an den Rand gedrängt, ohne Arbeit, ohne Aussichten, ohne Ausweg. Der Mensch wird wie ein Konsumgut betrachtet, das man gebrauchen und wegwerfen kann. Wir haben die Wegwerfkultur eingeführt und sogar gefördert. Es geht nicht mehr einfach nur um das Phänomen der Ausbeutung oder Unterdrückung, sondern um etwas Neues. Mit der Ausschließung ist die Zugehörigkeit zu der Gesellschaft, in der man lebt, an ihrer Wurzel getroffen. Denn durch sie befindet man sich nicht in der Unterschicht, am Rand oder gehört zu den Machtlosen, sondern man steht einfach draußen. Die Ausgeschlossenen sind nicht Ausgebeutete, sie sind Müll, sie sind Abfall. Das ist ein hartes Wort des Papstes, aber ich erinnere mich, was ein Pater in Bolivien, Padre José Neuenhofer, zu mir gesagt hat, dass man nämlich die Kinder, die auf der Straße sind, und das sind nicht wenige, als Desachables bezeichnet, Weggeworfene. Weggeworfene. Und das sind nicht wenige, wie ich schon sagte. Müllabfall. Vielleicht rütteln uns diese Worte auf. In diesem Zusammenhang verteidigen einige noch die sogenannte Überlauftheorie, Trickle-Down-Theorie, die davon ausgeht, dass jedes vom freien Markt begünstigte Wirtschaftswachstum von sich aus eine größere Gleichheit und soziale Einbindung in der Welt hervorzurufen vermag. Diese Ansicht, die von den Fakten nie bestätigt wurde, drückt ein undifferenziertes, naives Vertrauen auf die Güter derer aus, welche die wirtschaftliche Macht in den Händen haben, wie auch auf die sakralisierten Mechanismen des herrschenden Wirtschaftssystems. Also diese Mechanismen, die werden sakralisiert, heilig gesprochen sozusagen. Inzwischen warten die Ausgeschlossenen weiter, um einen Lebensstil vertreten zu können, der die anderen ausschließt, oder um sich für dieses egoistische Ideal begeistern zu können, hat sich eine Globalisierung der Gleichgültigkeit entwickelt. Auch ein starkes Wort, das der Papst geprägt hat, Globalisierung der Gleichgültigkeit. Fast ohne es zu merken, werden wir unfähig, Mitleid zu empfinden gegenüber dem schmerzvollen Aufschrei der anderen. Wir weinen nicht mehr angesichts des Dramas der anderen, noch sind wir daran interessiert, uns um sie zu kümmern, als sei das alles eine uns fernliegende Verantwortung, die uns nichts angeht. Die Kultur des Wohlstands betäubt uns und wir verlieren die Ruhe, wenn der Markt etwas anbietet, was wir noch nicht haben. Während alle diese wegen fehlender Möglichkeiten unterdrückten Leben uns wie ein bloßes Schauspiel erscheinen, das uns in keinster Weise erschüttert. So deutlich habe ich es noch wirklich noch nie in einem Schreiben von einem Papst gelesen. Es gibt ja mehrere Sozialenzyklen von Paul dem VI. Populorum Progressio in den 60er Jahren schon geschrieben. Ja, er hat schon irgendwie recht. Wenn wir uns genauso um die Armen dieser Welt kümmern würden wie um die Rettung der Banken, bin ich sicher, dass die Armut nicht mehr existieren würde. Einer der Gründe dieser Situation liegt in der Beziehung, die wir zum Geld hergestellt haben. Denn friedlich akzeptieren wir seine Vorherrschaft über uns und unsere Gesellschaften. Die Finanzkrise, die wir durchmachen, lässt uns vergessen, dass in ihrem Ursprung eine tiefe anthropologische Krise steht, also auf den Menschen bezogene Krise. Die Leugnung des Vorrangs des Menschen. Wir haben neue Götzen geschaffen. Die Anbetung des antiken goldenen Kalbs hat eine neue und erbarmungslose Form gefunden, im Fetischismus des Geldes und in der Diktatur einer Wirtschaft ohne Gesicht und ohne ein wirklich menschliches Ziel. Die weltweite Krise, die das Finanzwesen und die Wirtschaft erfasst, macht ihre Unausgeglichenheit und vor allem den schweren Mangel an einer anthropologischen Orientierung deutlich. Ein Mangel, der den Menschen auf nur eines seiner Bedürfnisse reduziert, den Konsum. Während die Einkommen einiger weniger exponentiell steigen, sind die der Mehrheit immer weiter entfernt vom Wohlstand dieser glücklichen Minderheit. Diese Ungleichheit und das Ungleichgewicht geht auf Ideologien zurück, welche die absolute Autonomie der Märkte und die Finanzspekulation verteidigen. Das ist ja besonders das amerikanische Modell. Bei uns gibt es ja die soziale Marktwirtschaft, da wird das wenigstens abgefedert, aber gerade in Amerika wird die Autonomie der Märkte und der Finanzspekulation absolut verteidigt. Das ist ein oberster Gott. Aber nicht nur dort. Darum bestreiten sie das Kontrollrecht der Staaten, die beauftragt sind, über den Schutz des Gemeinwohls zu wachen. Es entsteht eine neue, unsichtbare, manchmal virtuelle Tyrannei, die einseitig und unerbittlich ihre Gesetze und ihre Regeln aufzwingt. Außerdem entfernen die Schulden und ihre Zinsen die Länder von der praktischen Möglichkeit ihrer Wirtschaft und die Bürger von ihrer realen Kaufkraft. Zu all dem kommt eine weit verzweigte Korruption und eine egoistische Steuerhinterziehung hinzu, die weltweite Dimensionen angenommen haben. Die Gier nach Macht und Besitz kennt keine Grenzen. In diesem System, das dazu neigt, alles aufzusaugen, um den Nutzen zu steigern, ist das Schwache wie die Umwelt wehrlos gegenüber den Interessen des vergötterten Marktes, die zum absoluten Gesetz erhoben werden. Der nächste Abschnitt hat die Überschrift »Nein zu Geld, das regiert, statt zu dienen«. Hinter dieser Haltung verbergen sich die Ablehnung einer Ethik und die Ablehnung Gottes. Die Ethik wird gewöhnlich mit einer gewissen spöttischen Verachtung betrachtet. Sie wird als kontraproduktiv und zu menschlich angesehen, weil sie das Geld und die Macht relativiert. Man empfindet diese Ethik als eine Bedrohung, denn sie verurteilt die Manipulierung und die Degradierung der Person. Schließlich verweist die Ethik auf einen Gott, der eine verbindliche Antwort erwartet, die außerhalb der Kategorien des Marktes steht. Für diese, wenn sie absolut gesetzt werden, ist Gott unkontrollierbar, nicht manipulierbar und sogar gefährlich. Da er den Menschen zu seiner vollen Verwirklichung ruft und zur Unabhängigkeit von jeder Art von Unterjochung. Die Ethik, eine nicht ideologisierte natürlich, erlaubt, ein Gleichgewicht und eine menschlichere Gesellschaftsordnung zu schaffen. In diesem Sinn rufe ich die Finanzexperten und die Regierenden der verschiedenen Länder dieser Erde auf, die Worte eines Weisen aus dem Altertum zu bedenken. Er zitiert dann Johannes Chrysostomus. Die eigenen Güter nicht mit den Armen zu teilen, bedeutet, diese zu bestehlen und ihnen das Leben zu entziehen. Die Güter, die wir besitzen, gehören nicht uns, sondern ihnen. Das nennt man heute mit einem modernen Wort die Gemeinbestimmung der Güter dieser Erde. Karl Marx hat das besonders betont, dass die Güter für alle da sind, und wir wissen ja, was er dann für praktische Konsequenzen auch in seinem Kommunistischen Manifest daraus gezogen hat. Das wurde dann als die Errungenschaft auch beim Kommunistischen Manifest und bei Karl Marx dargestellt, die Gemeinbestimmung der Güter dieser Erde. Aber leider ist Karl Marx hier ziemlich spät dran, denn Ambrosius, Johannes Chrysostomus, die Kirchenväter haben das alle schon gelehrt. Wir haben das damals in der Kirchengeschichte Länge mal Breite durchgemacht, auch diese Textstellen. Und man hat da gesagt, Marx, das ist im Grunde genommen so ein alter Ladenhüter, der hat da nur ausgegraben und wiederformuliert, was 1500 Jahre vorher die Kirchenväter längst schon erkannt haben und auch formuliert haben. Und deshalb hat man zum Beispiel da Almosen nicht nur, wie es heute ist, als ein Appell an die Freiwilligkeit des Menschen verstanden, sondern, wie bei Thomas von Aquin, als den Ausgleich einer Gerechtigkeit, die aus dem Lot geraten ist. Das heißt, der, der wirklich richtig mehr hat, ist nicht nur, wird nicht an den Goodwill von dem appelliert, sondern der ist nach dieser Ethik verpflichtet, dass er was tut. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Er ist verpflichtet, wenn er jetzt wirklich viel mehr hat, als er braucht. Und es braucht doch nicht wirklich angesichts der Not dieser Erde dann der eine noch seine zweite Yacht dort haben und weiß Gott was. Ich darf Ihnen noch den Segen geben. Es segne und behüte Sie der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.